Ja, auch ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Heute ist, wie gesagt, ein bisschen besonders, denn ich habe heute so einen dieser Tage, wo ich auch keine Einleitung habe, denn ich führe das näher aus, was ich letzte Predigt eigentlich schon mit euch durchgesprochen hatte. Ich hatte euch ja zugesagt, dass ich mit euch gern die Waffenrüstung mal detaillierter anschauen möchte, also nicht nur im gesamten Dings, sondern die einzelnen Ausrüstungsgegenstände mal anschauen möchte. Und deswegen mache ich da einfach mal weiter, wo wir letztes Mal dann stehen geblieben sind. Ich möchte mit euch erst nochmal Epheser 6, die Verse 10 bis 13 durchlesen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Dann geht's weiter, Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und jetzt kommt es dann. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Ja, wie gesagt, die Verse hatten wir eigentlich letztes Mal schon so im Groben zusammenfassend eigentlich betrachtet schon. Und ich hatte euch ja zugesagt, dass ich die einzelnen Ausrüstungsgegenstände mit euch anschauen möchte. Und ich werde es heute nur schaffen, ganze zwei mit euch zu betrachten. Und das wäre einmal der Gürtel der Wahrheit und der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Denn vorher muss ich mit euch, wo seht ihr? Okay, es fängt wieder von vorne an. Ich habe nichts gemacht. Vorher muss ich mit euch ein paar generelle Sachen durchgehen. Zunächst als kleine Wiederholung, das ist noch von letztem Mal. Paulus greift ja hier das Berufsbild eines Legionärs auf. Wenn ihr euch erinnern könnt, da habe ich euch dieses Bild hier gezeigt. Ich werde es euch gleich noch einmal zeigen. Dann hier noch einmal diese Ausrüstung, die Paulus hier vorstellt, die Lenden umgürtet mit der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Stiefel, Zeugnis des Evangeliums, Schild des Glaubens, Helm des Heils und das Schwert, das für Gottes Wort steht. Und das sind ja so Attribute, das hatten wir letztes Mal festgehalten, die unser Glaubensleben ausmachen sollen. Ja, bevor wir auf die einzelnen Gegenstände eingehen, wollte ich mit euch mal so eine generelle Beobachtung mit euch machen, denn es gibt so eine Sache, die mir schon immer aufgefallen ist, wenn ich so in meinem Theologiestudium diese Waffenrüstung Gottes gelesen habe oder von dieser gelesen habe. Da ist mir aufgefallen, eigentlich ist das, was Paulus hier beschreibt, eine sehr defensive Ausrüstung. Ja? Das Einzige, was Paulus nennt als offensive Waffe, ist das Kurzschwert. Ja, es ist also eine sehr defensive Ausrüstung. Ich werde bei der nächsten Predigt diesen Punkt auch nochmal weiter ausführen, denn mir ist noch was weiteres aufgefallen. Gehen wir nochmal auf unsere Liste zurück. Hier seht ihr nochmal die ganze Auflistung von den Gegenständen. Und jetzt möchte ich euch nochmal das Bild zeigen und euch mal fragen, was fehlt bei der Auflistung, die Paulus hier gemacht hat. Also hier, da seht ihr das, und hier nochmal die Liste. Fällt euch auf, was bei der Auflistung von Paulus fehlt? Nein, Schuhe hat er an. Der Speer. Ja, genau, richtig beobachtet, es fehlt der Speer. Also wir haben nicht nur eine sehr defensive Ausrüstung, denn komischerweise fehlt auch das Pilum, so nannten die Römer das damals, der Wurfspeer. Und jetzt denkt man sich, okay, vielleicht hat Paulus das einfach vergessen oder vielleicht war Paulus ja nicht so wirklich kriegerisch ausgebildet oder hatte nicht das Wissen darüber oder vielleicht dachte er, ja, die Legionäre bei mir laufen vielleicht ohne Schwert herum, wir wissen es nicht. Was auf jeden Fall sicher war, der Wurfspeer gehörte zur Grundausrüstung bei den Römern. Und wenn ihr euch mal dann so reinlest, was das bedeutet, was die Grundausrüstung eigentlich zu tragen heißt, beziehungsweise was es heißt, wenn man einen Teil nicht an sich trägt, dann werdet ihr merken, oh ja, die Römer, die waren ziemlich streng. Denn wenn du einen Teil deiner Grundausstattung nicht bei dir trugst, also wenn du einen harten Oberleutnant über dir hattest, dann wurdest du umgebracht. Ja? Also die Römer waren da, die kannten da keinen Spaß, das gehörte zur Grundausstattung. Und jeder Legionär, egal ob er auf dem Feld war, auf dem Schlachtfeld war oder ob er als Patrouille durch die Stadt zu patrouillieren hatte, er hatte diese Grundausstattung immer bei sich zu tragen. Und diese Tatsache, die macht mich, die verwundert mich. Warum nennt Paulus den Wurfspeer nicht? Also ich glaube nicht, dass er den einfach so vergessen hat, denn Paulus wird damals, wenn die Legionäre unterwegs waren, und er hatte ja viel mit denen zu tun, er hatte oft gesehen, dass die einen Wurfspeer hatten. Und trotzdem nennt er den nicht. Und dann habe ich weitergesucht und weitergeschaut und habe bemerkt, es gibt genau eine einzige Situation, in der ein Legionär nicht seinen Wurfspeer an sich trug. Eine einzige Situation. Und das ist diese hier. Ja, keine Angst, das Bild ist gestellt, das ist von so einem Geschichtsverein, also die schlachten sich da nicht wirklich ab, sondern die versuchen das relativ realitätsnah darzustellen. Aber da merkt ihr, die stellen hier gerade eine Schlacht nach. Und die einzige Situation, wo du keinen Wurfspeer mehr an dir trugst als Legionär, war, wenn du an vorderster Kampflinie, an erster Linie, an der Front gekämpft hast, Auge in Auge mit deinem Feind. Das war die einzige Situation, wo ein Legionär keinen Wurfspeer trug. Ja, ihr seht, das geht da ziemlich eng zu. Da hast du auch nicht die Möglichkeit, irgendwie groß auszuholen, sondern die Römer wussten schon, warum sie nur ein Kurzschwert in diesen Situationen benutzt haben. Nochmal hier Vers 10. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung. Ich will auch nicht zu viel hineindeuten, aber vielleicht möchte Paulus uns auch deutlich machen, dass wir als Christen in einem Kampf drin sind, an vorderster Front. Wir haben einen Kampf zu kämpfen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wie wir hier lesen, das ist ein Kampf, den wir auf geistlicher Ebene zu führen haben. Ja. Ich habe es letztes Mal ja auch schon angedeutet, dieses Mal wollte ich es aber in einem Punkt festhalten, das wäre auch der erste Punkt. Wir befinden uns in einem geistlichen Krieg. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind und ihm treu als Gläubige nachfolgen wollen, dann sind wir in einem geistlichen Krieg. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich höre diesen Satz nicht gerne. Krieg ist etwas, was schlimm ist, was ja keiner von uns haben möchte. Das will keiner erleben. Und dann diese Botschaft so zu bekommen von Paulus, dass wir uns in einem geistlichen Krieg befinden, das tut mir so richtig Unbehagen innerlich auslösen. Ist nicht schön. Und manchmal ist es aber trotzdem gesünder, die Wahrheit ja, zu hören. Und das Schöne ist, es bleibt nicht bei diesem Satz hier stehen. Uns wird nicht gesagt, ja, ihr seid jetzt in dem Krieg und viel Glück. Sondern Gott sagt uns, Leute, zieht die Waffenrüstung an. Und das sagt uns, dass wir in einem Krieg sind, den wir mit Gottes Ausrüstung gewinnen können. Das ist die gute Botschaft hier dabei. Ja? Wir haben die Möglichkeit, diesen geistlichen Krieg mit Hilfe von Gottes Ausrüstung zu gewinnen. Ja, das finde ich ist nochmal so ein erster Punkt, den ich vorne wegschieben möchte, bevor wir auf die Gegenstände eingehen. Ich habe hier auch ein Beispiel dazu. Ja. Das hier ist Pfarrer Wilhelm Busch. Und ja, was ich sehr interessant fand, ist sein Lebenslauf. Denn er wurde im Alter von 17 Jahren in den Ersten Weltkrieg berufen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit den Weltkriegen auseinandergesetzt habt, aber der Erste Weltkrieg, der scheint noch mal um einiges brutaler und schlimmer gewesen zu sein als der Zweite. Ja, mit diesen ganzen Giftgasen, die da benutzt wurden, also schrecklich. Und es ist interessant, denn Pfarrer Wilhelm Busch hat einmal berichtet, wie er das erlebt hat, als er da an die Front gekommen ist. Denn er selber hat an erster Linie gekämpft. Ja, also eine Hölle, das kann man sich fast nicht ausmalen. Und er sagt, er erzählt es dann so und berichtet, das ist so unfassbar surreal, man kann das gar nicht beschreiben. Man kommt da hin und dann läuft man da erst so durch die Gegend, man wird halt irgendwo in eine Richtung geschickt, dass man sich da an die Front begeben soll. Und wenn man dann so rumläuft, dann bemerkt man als erstes, da sind so Bäckereien und Läden und Geschäfte und lauter Sachen, wo Soldaten sich einfach Sachen kaufen können. Also wenn man ganz normal im Supermarkt einkaufen würde. Ja, Fleisch, kann man einfach alles kaufen. Dann läuft man ein bisschen weiter und dann sieht man auf einmal, ja, da kommen dann Zugschienen und es sind so provisorisch aufgebaute Bahnhöfe, ne, wo dann auch Soldaten abgeladen werden oder Ausrüstung und Gegenstände und Nachschub geliefert wird. Und dann sagt man, ja, das ist auch noch relativ normal. Und dann geht man ein bisschen weiter und dann merkt man, okay, jetzt wird es so langsam ernst. Und jetzt kommen so die richtig schweren ersten Artilleriegeschütze, ja, wo schon gefeuert wird. Dann merkt man, oh, jetzt wird es aber unangenehm so langsam. Und dann geht man noch weiter und dann merkt man, jetzt kommen diese Gräben, die dann vor ins Schlachtfeld führen. Ja, und dann geht er da auch durch und ganz am Ende sitzt er im Erdloch an erster Front und denkt sich, das ist so, man kann das nicht glauben. Da vorne ist noch ganz normales Leben wie im Supermarkt und da vorne sitzt du im Erdloch und um dich rum ist nichts als Tod und Verderben und Geschrei und es ist nicht zu beschreiben, man kann es nicht glauben. Ja, und Jahre später sagt Pfarrer Wilhelm Busch, in dieser Zeit, da bin ich zum Glauben gekommen. Und ich habe für mich gelernt, das geistliche Leben, da bist du genauso in so einem Schlachtfeld drin. Da kämpfst du Kämpfe, wo du denkst, das ist doch manchmal gar nicht real, aber es ist wirklich so, dass er diese geistlichen Kämpfe selber erlebt hat. Ja, und das Schöne ist dann auch, wie er für sein Leben gelernt hat, diese Waffenrüstung Gottes für sich in Anspruch zu nehmen. Ja, ihr wisst es wahrscheinlich, er hat ja das Buch geschrieben, Jesus, unser Schicksal, mit dem er unglaublich viele Menschen zum Glauben geführt hat, der einen ganz, ganz großen Beitrag geleistet hat zu den vielen Menschen in der damaligen Zeit, die zum Glauben gekommen sind, wo man gemerkt hat, Pfarrer Wilhelm Busch, der hat es selber erlebt, hautnah, und er weiß auch, wie es ist, diesen geistlichen Kampf zu kämpfen. Aber er ist für mich dann so ein Vorbild, wo man daran merkt, ja, wir befinden uns in einem geistlichen Krieg, aber den können wir mit Hilfe von Gottes Ausrüstung gewinnen. Ja. Und da finde ich, John hat es recht passend formuliert. Es ist halt die Frage, sind wir bereit, jeden Tag uns bewusst zu werden, hey, habe ich diese Ausrüstung heute angezogen? Habe ich die mit dabei? Habe ich sie mit dabei, wenn ich im Geschäft bin? Habe ich sie mit dabei, wenn ich zu Hause mit der Familie zu tun habe? Ja. Ich glaube, das ist so die Herausforderung an uns. Ja, wir befinden uns in einem geistlichen Krieg, aber wir können ihn mit der Ausrüstung Gottes gewinnen. Und wir müssen uns fragen, ob wir bereit sind, diese Ausrüstung Tag für Tag anzuziehen. Ja, wir gehen mal ein bisschen weiter, denn nun muss ich euch mit etwas konfrontieren, was ich so noch nie gemacht habe in der Predigt. Ich habe nämlich, das ist die erste Art von Predigt, glaube ich, die ich in diese Richtung halte. Denn normalerweise kennt ihr meine Predigten, ich habe einen ganzen Text und gehe mit euch diesen Text immer durch. Hier habe ich das schon gemacht und jetzt habe ich nur Schlagworte und merke, okay, ich habe jetzt das Schlagwort, aber jetzt muss ich irgendwie anders mit der Bibel arbeiten, um mit diesem Schlagwort arbeiten zu können. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich möchte mit euch eine Wortanalyse machen. Ist jetzt leider etwas theologisch oder ja, theologisch-wissenschaftlich vielleicht. Ich hoffe, es langweilt euch nicht zu sehr. Wenn nicht, könnt ihr bei der Beispielgeschichte wieder aufwachen. Die ist, finde ich, wieder recht interessant. Die Frage ist, was will Gott mit den Begriffen Brustpanzer der Gerechtigkeit, Gürtel der Wahrheit, Schild des Glaubens, was will Gott damit ausdrücken? Ja? Und um dafür ein Gefühl zu bekommen, wie Gott dieses Wort denn benutzt, also das Wort Wahrheit und Gerechtigkeit, da hilft es immer, mehrere Bibelstellen zu lesen, ja, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen. Jetzt habe ich aber das Problem, diese beiden Worte finde ich 816 Mal in der Bibel. Und mit euch jetzt 816 Bibelstellen durchzugehen, die Zeit habe ich leider nicht, auch wenn es vielleicht Spaß machen würde dem einen oder anderen, vielen aber bestimmt auch nicht. Also was müssen wir tun? Man muss das Suchfeld eingrenzen. Ja, man muss sagen, gut, okay, das ist zu viel. Ich muss jetzt einfach mich auf eine Sache begrenzen und da versuchen wir dann so ein bisschen die Wörter ein bisschen näher zu bestimmen. Und ich habe mich gefragt, okay, auf was soll ich mein Suchfeld eingrenzen? Wir wissen ja oder haben ja gelesen, hier wird die Ausrüstung eines Kriegers beschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, welchen großen Krieger kenne ich in der Bibel, der auch viel geschrieben hat? Frage an euch, auf wen würde ich wohl kommen? Auf David, genau. Also habe ich mir gedacht, es ist passend, diesen Krieger zu nehmen. Und das ist eben David, vor maßgeblich in den Psalmen. Ja, also bin ich jetzt in die Psalmen gegangen und habe mir gesagt, gut, ich möchte das Wort Wahrheit, weil er spricht vom Gürtel der Wahrheit, ich möchte das Wort Wahrheit in den Psalmen untersuchen und das Wort Gerechtigkeit, das ist dann das nächste Wort. Kurze Nebenbemerkung, ich habe versucht, David vorwiegend zu nehmen. Ich habe manche Psalmen, ich konnte nicht immer nachprüfen, ob es jetzt ein Psalm von David ist, aber ich glaube, vorwiegend müsste es hinkommen. Epheser 6, Vers 14, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Um dieses Wort geht es uns. So, das Wort wird 39 Mal genutzt in dem Psalm, hebräisch Emet. Und versucht man den Gebrauch des Wortes mal in Kategorien zu fassen, dann könnte man zu folgenden Ergebnissen kommen. Wie gesagt, es ist jetzt meine Vorgehensweise. Ich lade euch eigentlich gerne dazu ein, das selber auch mal zu machen. Ihr werdet bestimmt viele Sachen entdecken, die ich nicht entdeckt habe oder wo ich gar nicht den Schwerpunkt drauf gelegt habe. Aber ich gebe euch mal das Beispiel, wie ich das gemacht habe. Also Lenden umgürtet mit der Wahrheit. In dem Psalm wird Wahrheit beschrieben als eine Konstante, die Gott selbst oder sein Handeln beschreibt und das Ganze 24 Mal. Ja, habe ich dann so durchgezählt. 24 Mal wird gesagt, Gott selbst ist die Wahrheit oder Gottes Handeln ist die Wahrheit. Ja, 24 Stellen habe ich dazu. Ich habe rechts immer zwei exemplarisch rausgegriffen. Ein Beispiel habe ich dann hier für euch. Psalm 31, Vers 6. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich gehört, erlöst. Herr, du Gott der Wahrheit. Ja, also Gott ist die Wahrheit, sagt dieser Psalm aus. Ja, was haben wir noch? Wir haben auch etwas, worüber gesagt wird, die Wahrheit ist eine Größe, über die Gott verfügt. Ja, wird fünfmal genannt. Als Beispiel hier mal Psalm 43, Vers 3. Sende deine Wahrheit und dein Licht, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg. Merken wir, sende deine Wahrheit. Also Gott sendet das. Es ist eine Größe, über die Gott verfügt, die er aussenden kann, wie er möchte. Ja, das sind die ersten zwei Punkte sind jetzt also Punkte, die Gott beschreiben. Und da könnte man noch viel weiteres finden, weil es eben viele Stellen sind. Ich habe aber mir gedacht, ich möchte auch etwas, wo deutlich wird, okay, das betrifft jetzt uns Menschen. Ja, also danach habe ich auch Ausschau gehalten. Und da habe ich Folgendes festgestellt. Die Wahrheit ist eine Möglichkeit, für die ein Mensch sich entscheiden kann. Wird an drei Stellen deutlich. Als Beispiel hier, Psalm 25, Vers 10. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Also aus dem Vers wird deutlich, man kann sich dafür entscheiden, für die Wahrheit, aber man kann auch sagen, ich will das nicht bewahren und ich kann mich dagegen entscheiden. Ja, wird an drei Stellen deutlich. Ja, wie tun wir das Ganze zusammenfassen? Ich habe es mal in einem zweiten Punkt so zusammengefasst. Gott selbst ist die Wahrheit. Ja, das wird aus den ersten zwei Analysen oder ersten zwei Kategorien deutlich. Gott selbst ist die Wahrheit. Gott selbst verfügt über die Wahrheit. Gottes Wesen ist die Wahrheit. Aber was uns betrifft, an uns steht eher die Aufforderung, wir müssen uns bewusst für diese Wahrheit entscheiden wollen. Ja, Gott ist die Wahrheit, aber die Psalmen machen auch deutlich, für diese Wahrheit sollen wir uns auch bewusst entscheiden. Ich kann mich auch dagegen entscheiden. Ja, aber Psalm wird deutlich, dass wir uns für diese Wahrheit entscheiden sollen. Ich habe hier zwei Begebenheiten dazu. die ich euch als Beispiel gerne bringen möchte. Ich finde, gerade heutzutage und jetzt in unserer Zeit ist diese Frage nach der Wahrheit ja, so brennend wie nie zuvor, muss ich fast sagen. Ein Beispiel hierzu. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich hatte es vor so ein paar Jahren, ich habe es noch irgendwie im Kopf gehabt, diese Bilder mal im Fernsehen gesehen zu haben. Und zwar ging es damals, ich glaube 2002, wenn ich es richtig im Kopf habe, ging es darum, dass ein Ölbohrturm im Meer, der war nicht mehr tauglich oder die Quellen waren ausgeschöpft und dann war die Frage, okay, was machen wir jetzt mit dem Ding? Und die Firma hat gesagt, ja, das Beste ist, wir versenken das Teil im Meer. Ja, und dann könnt ihr euch vorstellen, da gibt es gewisse Gruppierungen, die da gar nicht von begeistert sind und dann natürlich protestieren. Und ich habe noch so ein Bild im Kopf, wo die Aktivisten es geschafft haben, da drauf zu kommen und ihre Plakate aufzuhängen. Und man hat protestiert, vehement protestiert und gesagt, nein, das ist eine unfassbare Umweltverschmutzung, das dürfen wir nicht machen und nicht tun. Und der Ölkonzern hat sich breitschlagen lassen und gesagt, ja gut, okay, wir machen das nicht. Die Proteste sind sehr lange, haben sehr lange angedauert. Und dann hat man sich gesagt, gut, okay, um die Umwelt zu schonen und um weniger CO2 freizusetzen und was auch immer, bauen wir das Ding alles ab, tun es regelkonform verschrotten und dann ja, kriegen wir das schon irgendwie gebacken. Ja, die Aktivisten feiern ihren Sieg, freuen sich natürlich. Dann geht man hin, tut das ganze Ding abbauen, tut das alles so machen, wie es gefordert wurde. Und dann hat ein Professor sich gedacht, okay, da möchte ich mal zum Vergleich schauen, wie viel weniger haben wir denn die Umwelt belastet. Ja, wisst ihr, was rausgekommen ist? Ja, das Gleiche wäre schön gewesen. Es war um ein Vielfaches mehr wurde die Umwelt belastet durch die Tatsache, dass man das Ding abgebaut hat und regelkonform verschrottet hat. Und dann merkt man, was ist die Wahrheit? Ja, also nicht falsch verstehen, ich wäre jetzt auch nicht dafür gewesen, das Ding im Meer zu versenken. Ja, nicht falsch verstehen. Aber man merkt einfach, eine Ideologie, wenn man die radikal verfolgt, dann merkt man, das verzerrt die Wahrheit. Die Aktivisten wollten natürlich nichts davon hören, dass jetzt noch mehr die Umwelt geschädigt wurde durch diese andere Vorgehensweise. Aber da merkt man, da macht man sich bewusst blind und die Wahrheit wird völlig ausgeblendet und man folgt nur noch seiner Ideologie, seiner Überzeugung und man merkt, wie die Wahrheit schonungslos verzerrt wird dadurch. Ich habe noch ein anderes Beispiel hier von ihm, Immanuel Kant. Also wenn du nach dem Begriff Wahrheit guckst und darüber guckst, was die Philosophen so dazu gesagt haben, dann kommst du um ihn nicht herum. Immanuel Kant, würde mancher deutsche Lyriker würde sagen, er ist der Vater der Wahrheit oder der Begründer der Wahrheitsdefinition. Oder, ja. Ich muss selber sagen, ich musste auch ein bisschen von ihm lesen im Theologiestudium. Es ist unfassbar kompliziert. Also ich steige überhaupt nicht durch, was er von mir will. Er redet irgendwas von Urmonaden und ich verstehe ihn einfach von vorne bis hinten nicht. Und lange Zeit habe ich gedacht, da habe ich es auch so verstanden, dass er mit Bibel nichts wirklich am Hut hat, dass er auch eher kritisch eher ist. Und ein paar Aussagen, fand ich, kamen mir eher ja, humanistisch und eher bibelkritisch vor. Und dann habe ich was gefunden und das hat mich doch sehr begeistert jetzt in der Vorbereitung. Es ist nämlich gegen sein Lebensende hin, hat Immanuel Kant folgende Sätze verfasst über die Wahrheit. Die Bibel ist das Buch, dessen Inhalt selbst von seinem göttlichen Ursprung zeugt. Sie entdeckt uns die Größe unserer Verschuldung und die Tiefe unseres Falles. Die Bibel ist mein edelster Schatz, ohne welchen ich elend wäre. Und da habe ich gedacht, das sagt Immanuel Kant? Das ist ja unglaublich. Ja. Er schreibt weiter in einem Brief an Stilling. Darin tun sie wohl, dass sie ihre einzige Beruhigung im Evangelium suchen, denn es ist die unversiegbare Quelle aller Wahrheiten, die, wenn die Vernunft ihr ganzes Feld ausgemessen hat, nirgends anders zu finden ist. Und er ist noch nicht fertig. Alle Bücher, die ich gelesen habe, haben mir den Trost nicht gegeben, den mir Psalm 23, Vers 4 gab. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und das finde ich, also ich habe Bauklötze gestaunt, dass er gegen Ende seines Lebens diese Wahrheit für sich erkannt hat. Dass er die Wahrheit für sich angenommen und akzeptiert hat. Gott selbst ist die Wahrheit, aber wir stehen vor der Herausforderung, uns bewusst für diese Wahrheit zu entscheiden. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr darüber, dass bei einem Immanuel Kant dieses Bewusstsein gegen sein Lebensende hin dann doch gekommen ist, dass die Wahrheit nur bei Gott und in seinem Wort zu finden ist. Aber auch er musste sich dafür entscheiden. Ja. Gott selbst ist die Wahrheit und für diese Wahrheit sollen wir uns bewusst entscheiden. Ja, ich möchte mit euch noch den nächsten Gegenstand anschauen, Epheser 6, Vers 14 nochmal. So steht nun fest, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, auch hier habe ich eher jetzt mal Wortanalyse gemacht. Keine Angst, ich werde noch auf militärtaktische Sachen eingehen, falls euch das interessiert. Das werde ich in den nächsten Predigten dann nachholen. Das heißt, das wird noch kommen. Aber auch hier habe ich mir erstmal gedacht, okay, ich möchte mal das Wort Gerechtigkeit in dem Psalm untersuchen, ähnlich wie wir das gerade bei der Wahrheit gemacht haben. Und da gucken wir mal, was hier steht. Eine Konstante, die Gott selbst oder sein Handeln beschreibt. Psalm 71, 19. Deine Gerechtigkeit, o Gott, reicht bis zur Höhe, denn du hast Großes getan. Ja. Also Gott hat Großes getan und deine Gerechtigkeit reicht bis zur Höhe. Da merkt man, das beschreibt Gottes Handeln. Oder noch was weiteres, was Gott betrifft. Auch eine Größe, über die Gott verfügt. Erweise deine Gerechtigkeit denen, die aufrichtigen Herzens sind. Auch hier merkt man wieder, okay, das ist etwas, was von Gott ausgeht. Gott, erweise es mir, gebe es mir, weil du hast es verfügbar. Ja, wenn ihr jetzt aufmerksam wart, dann merkt ihr, diese beiden Punkte, ist genau das Gleiche, wie ich bei der Wahrheit vorhin gesagt habe. Ja, da merkt man, okay, auch hier hat Gott den Anspruch, über sich zu sagen, ich bin die Gerechtigkeit und ich verfüge über sie. Ja, und auch hier habe ich mir gedacht, ja, und da wird noch weitaus mehr Verse, wird man da finden, wie ich es jetzt getan habe. Aber auch hier habe ich mich gefragt, okay, aber wo finde ich etwas, was Gerechtigkeit, wo es uns Menschen wieder betrifft? Wir verstehen, Gott ist die Gerechtigkeit, aber wo sind wir Menschen herausgefordert? Hier ein Beispiel. Hier wird Gerechtigkeit als eine Notwendigkeit beschrieben, in dessen Abhängigkeit sich ein Gläubiger begeben muss. Ich gebe euch ein Beispiel. Finden wir dreimal. Psalm 36, Vers 11. Bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Da merkt man, Herr, rette mich. Ich schaffe es nicht. Ich brauche deine Rettung. Ich kann es nicht. Ja, da merkt man, dieser Mensch muss sich in die Abhängigkeit zu Gottes Gerechtigkeit begeben. Ja, also Abhängigkeit ist hier ganz wichtig. Und etwas, was ich auch gefunden habe, und das hat mich sehr überrascht, dass ich das so häufig gefunden habe, Gerechtigkeit ist etwas, das es zu verkündigen gilt. Ganze 7-mal ein Beispiel, Psalm 71, 24, auch meine Zunge soll täglich von deiner Gerechtigkeit reden. Ja? Und das fand ich sehr interessant, dass es so häufig gesagt wird, dass diese Gerechtigkeit verkündet werden soll. Da habe ich es im dritten Punkt mal so zusammengefasst. Gerechtigkeit ist Gott selbst. Das haben wir in den ersten beiden Kategorien wieder gemerkt. Genau das Gleiche wie bei der Wahrheit. Aber was uns betrifft, davon sollen wir uns nach außen hin erkenntlich abhängig machen. Ja, weil Abhängigkeit und Verkünden, das sind die zwei Schlüsselworte, was uns betrifft, wenn es um Gerechtigkeit geht. Gott selbst ist die Gerechtigkeit und davon sollen wir uns nach außen erkenntlich abhängig machen. Ja, klingt irgendwie schwierig. Keine Angst, ich habe ein Beispiel von diesem guten Mann hier. Eyvind Berggrav heißt er. Das ist ein komischer Name. Dieser Mann war ein Prediger aus Norwegen. Und dieser Mann hat ja zur Zeit der Nazis eben während des Zweiten Weltkriegs seinen Dienst vollbracht. Ja, und Eines Tages kommt er dann tatsächlich in die unangenehme Situation, dass er Besuch bekommt von diesen Leuten hier. Ja, also das ist die Gestapo. Und wenn man die vor der Tür stehen hatte damals, könnt ihr euch vorstellen, da rutscht einem das Herz wirklich in die Hose. Da hat man erstmal wirklich Angst um sein Leben. Denn was er vertreten hat, er wusste genau, er ist bibeltreu, er ist jemand, der Gottes Reich verkündigt. Und diese Männer stehen da nicht dahinter. Und da wurden schon viele andere vor ihm hingerichtet oder beseitigt. Und auch ihm geht es natürlich so, er ist völlig ängstlich ergriffen. Also, da wo ich es gelesen habe, steht, sein Herz wurde an den Boden geheftet, so hat es sich angefühlt. Er konnte sich kaum noch bewegen, war völlig starr vor Angst. Und dann wird er natürlich aufgefordert, dass er herunterkommen soll. Ja, und dann begibt er sich ängstlich auf die Treppe und stürzt schon fast und ist total innerlich gestresst. Und dann sagt ein Kollege, der bei ihm mit im Zimmer ist, sagt ihm, les 1. Petrus 3, 13 bis 15. Und er hat eine Bibel dabei, merkt gerade noch diesen Satz, den er da hört, kann ihn noch irgendwie aufnehmen und wird dann ins Auto gesetzt, sitzt zwischen zwei Nazis, die ihn da begleiten und bewachen im Auto drin. Und dann fällt ihm ein, was der Freund gesagt hat, lies 1. Petrus 3, 13 bis 15. Und da liest er, wer ist, der euch schaden könnte, so ihr dem Guten nachkommt? Und ob auch ihr leidet um Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig, fürchtet euch aber vor ihrem Trotzen nicht und erschrecket nicht. Und als er diese Verse liest, und er liest sie direkt, während die zwei Gestapo-Leute neben ihm sitzen, merkt er, wie auf einmal alles von ihm abfällt, die Angst ist weg. Er merkt, er ist an einer völligen Stille angekommen innerlich. Er wird zum Verhör gebracht, er wird befragt und danach wird er gehen gelassen. Er wird einfach freigelassen. Und er merkt, wie er hier erleben darf, dass Gottes Gerechtigkeit ihn errettet. Und ich finde es so bemerkenswert, dass er nicht die Angst hatte, diese Bibel vor den Leuten, vor diesen Nazis auszupacken und davon zu lesen und zu sehen, wie die Gerechtigkeit ihn doch selig macht, auch wenn er gerade dadurch diese Angst und diese Not erleiden würde. Die Gerechtigkeit ist Gott selbst und davon sollen wir uns nach außen erkenntlich abhängig machen. Und das hat er getan in der Situation. Ich finde das so ein schönes Beispiel, dem wir da nacheifern können, wie jemand sich nach außen für die Leute um ihn herum erkenntlich von Gott abhängig macht, von seiner Gerechtigkeit. Ja, ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen, die drei Punkte. Wir haben als erstes zusammengefasst, wir befinden uns in einem geistlichen Krieg, den wir aber mit Gottes Ausrüstung gewinnen können. Wir haben als zweites festgehalten, die Wahrheit ist Gott selbst und für diese Wahrheit sollen wir uns bewusst entscheiden. Und als drittes haben wir festgehalten, die Gerechtigkeit ist Gott selbst und davon sollen wir uns nach außen erkenntlich abhängig machen. Amen.